Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Barbie Breakout. Ihr Lieben, es ist eine turbulente Zeit und das ist gut so. Es ist wichtig, dass wir uns da dahinter klemmen und jetzt auch nicht gleich wieder den Schwanz einklemmen, sondern weitermachen. Wir haben bei uns beim anderen Podcast, den ich zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin mache, der nennt sich Too Old to Die Young. Da haben wir letzte Woche aus diesem Anlass eine Folge gemacht, die sich ausschließlich mit bei POC Thematiken auseinandersetzt, mit Filmen, schwarzer Kultur, und haben dann am Ende der Folge beziehungsweise am nächsten Tag festgestellt, dass das eigentlich ein Schuss in den Ofen war, weil wir drei weiße Männer sind, alte weiße Männer, die dann eine Stunde lang rumgesessen haben und schwarze Kultur besprochen und bewertet haben. Und das kann es ja momentan nicht sein. Deswegen haben wir eine Folge aufgenommen, in der wir eigentlich gar nicht reden, aber wir haben unfassbar viele Shownotes zusammengetragen. Wir haben bei POC Podcasts, queere Podcasts, wir haben Influencer, also im besten Sinne des Wortes Influencer, Leute, die auf Instagram Einfluss nehmen, sich einmischen, denen man folgen kann, bei denen man sich informieren kann, wenn man dazulernen möchte, wenn man sich selbst checken möchte, wenn man einfach vertraute Stimmen und Gesichter sehen und finden will. Wir haben haufenweise Bücher, die ihr lesen könnt zum Thema Rassismus und zum Thema Antirassismus. Was haben wir noch? Wir haben Bücher, wir haben Filme, ganz viele Filme zusammengestellt. Und das alles könnt ihr in den Shownotes finden, der aktuellen Folge von Too Old to Die Young. Ihr findet den Too Old to Die Young Podcast hier in den Shownotes zu diesem Podcast und auf den gleichen Plattformen. Der wird auch bei YouTube stehen, ist auch bei Podigy erhältlich, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Überall, wo ihr das Ding hier gefunden habt, könnt ihr den anderen auch finden. Der ist quasi direkt daneben, nur einen Millimeter-Klick entfernt. Und falls es da mit den Shownotes nicht funktioniert, bei manchen ist das schwierig, bei YouTube zum Beispiel ist das mit den Shownotes immer so ein Ding, dann ruft doch bitte einfach eine dieser anderen Anbieter auf, denn die Shownotes lohnen sich. Wir haben alles verlinkt, alle Bücher zum Beispiel auch zum Kauf, einen Kauflink dazu gemacht, wo ihr die erstehen könnt. Und falls ihr gar kein Geld habt, versuchen wir Hörbuchlinks einzufügen. Dann kann man die auch hören. Natürlich müssen die Autoren auch unterstützt werden, aber die Entscheidung trefft ihr selber. Und ja, da kann man auf alles zugreifen. Und wenn das ist, was ihr braucht und sucht momentan, wenn ihr weiter euch bilden wollt oder weiter zuhören wollt, dann ist das eure Anlaufstelle. Hier bleiben wir im seichteren Gewässer, denn auch das ist manchmal nötig. Und ich habe mir heute einen großartigen Gast eingeladen, nämlich den Kevin Wildemann. Kevin Wildemann ist ein großartiger Kostümbildner, Fashion Designer, macht tolle Sachen, ist kürzlich nach Berlin gezogen, hat für mich schon viele Kleider entworfen, für die Beyoncé, für die Aria Adams. Kevin ist ein guter Freund von mir, ein sehr guter Gesprächspartner und sehr unterhaltsam, wie ihr auch gleich feststellen werdet. Wir haben heute viel zu covern. Wir sprechen über die neue The Diva and Me-Folge. Wir sprechen über die erste Folge All Stars 5. Wir sprechen über Kevin. Wir sprechen ein bisschen über Queen of Drags. Und wir sprechen ein bisschen über mich. So, viel Spaß. Alter, wenn du nicht aufhörst zu schmatzen, raste ich aus. Misophonie. Ich häute dich lebendig. Ich hab die ganze Zeit immer dieses Kack. Diesen Kack, wie heißt das? Ariana Gaga, Scheiß, Rain on Me.
I'd rather be drunk, but at least I'm alive.
Ich höre halt immer, I'd rather be dead, but at least I'm alive. Das macht wenigstens Sinn. Yeah. I'd rather be drunk.
I'd rather be drunk,
it's very you.
Ja, klar. Hello.
Hello. Und du, das ist einfach unser Intro. Wir lassen das drin. Ja, damit guten Tag und willkommen zusammen, liebe Zuhörer, die wieder zurückgeschaltet haben. Hallo, hallo, hallo. Und willkommen bei Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout.
Geil.
Geil, ne? Mein Gast, ich habe ihn letzte Folge mehrfach erwähnt, dass ihm die Ohren geglüht haben müssen. Mein Gast diese Woche, er ist jetzt nämlich hier, ist der großartige Kevin Wildemann.
Hi! Hello, it's me.
Du schwule Hupe, du. Schatzi, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
Tatsächlich. Also ich weiß zumindest so die Eckdaten. Ich habe damals für eine Freundin in Düsseldorf ein Kleid gemacht und habe das auf Facebook gepostet. Und dann warst du dann unter einem Kommentar von mir. Du warst ein Kommentar unter einem Bild. Und so ging das dann los. Und ich hatte tatsächlich damals den Arsch in der Hose und habe dir einfach privat geschrieben.
Stimmt, das erste Mal getroffen haben wir uns tatsächlich für ein Fitting in einem Hotel in Düsseldorf, das weiß ich noch. Ich hatte da, war damals mit Barbara Becker unterwegs und wir haben QVC gemacht und ich hatte, ich glaube wirklich eine halbe Stunde oder so, ne? Das war super knapp.
Das war so zwischen Tür und Angel.
Ja, aber wir haben kurz, du hast kurz Maße genommen.
Maße genommen.
Ich habe mich eingeschnürt und gepaddet, dann hast du Maße genommen und dann, genau, hast du eins meiner liebsten Lifeboy-Kleider gemacht für mich.
Oh.
Ja, that was very pretty and I was very happy.
I know, thank you.
Ja, habe ich letzte Woche die Geschichte erzählt, wie ich da dich damit hingeschleppt habe und dann standen wir vor dem abgesperrten Scheiß und kamen nicht
Zwei
rein.
Zwei Stunden.
Und dann war die Presse weg. Ich hab's gehasst.
Yeah.
But hey, we're here. Yeah. mein Schatz, ich will ein kleines Spielchen mit dir spielen zum Anfang, damit dich unsere Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen. Zuhörer, nicht Zuschauer. Und zwar spielen wir heute Ja oder Nein. Kennst du das? Also quasi
Geht's
A oder B.
Geht's schon los? Ja.
Nein, das ist eigentlich A oder B. Ich sag dir zwei Optionen und du sagst entweder die oder die andere.
Ja.
Ja? Geil. okay, pass auf. Würdest du lieber, oder bist du lieber zu warm oder zu kalt?
Zu warm.
Zu warm. Okay. Würdest du lieber jemanden daten, der offen dazu steht, mit anderen Sex zu haben und dem es egal ist, was du darüber denkst, oder jemanden daten, der dir vorspielt, treu zu sein, es aber nicht ist, aber du findest es nie heraus?
Ich glaube eher der Typ, der offen Sex mit anderen hat. Wahrscheinlich, weil man dann irgendwie vermeidet, verletzt zu werden.
Na, wenn du es nie herausfindest, dann wirst du ja auch nicht verletzt. Dann ist ja die.
Das gibt's nicht.
Schatzi, wir spielen hier ein
Trotzdem.
Okay. Nee, ich würde tatsächlich auch lieber wissen, was los ist. Ich will vertrauen können und vertrauen kann ich nur, wenn ich hundertprozentig im Bilde bin. Und auch wenn ich es nie herausfinde, I'd rather know.
Mhm.
Gut. Als die großartige Modedesignerin und Kostümbildnerin, die du bist, lieber Bodysuit oder lieber Robe?
Robe.
Robe, ne? Eindeutig, das habe ich mir gedacht. Ich vermute, bei den nächsten zwei Fragen fällt es ähnlich eindeutig aus. Lieber Swarovski-Kristalle oder Preziosa?
Swarovski, aber Preziosa ist auch ganz geil. Das kommt ja direkt danach.
So wahnsinnig viel billiger sind die auch nicht, ne?
Nö. Also ich hab von beiden die Preisliste zu Hause. Und ich glaube, das sind 1-2 Euro Unterschied, die Preziosa zu Swarovski hat. Also von daher.
Okay. Und die Frage, die ich weiß, wie du sie beantwortest, aber ich muss sie trotzdem stellen, denn dazu will ich dir natürlich auch noch Fragen stellen. Christina oder Britney?
Gar keine. Nein, Britney. Britney.
Sehr eindeutig Britney. Unsere kleine Kevin ist nämlich einer der größten Britney-Stans, die ich überhaupt kenne.
Ja, und ich stehe tatsächlich dazu.
That's nothing to be ashamed about, girl.
Da kriegt man ganz schön oft viel Hate ab.
Ist das so?
Na, ich meine, Britney hatte ja nun, wie wahrscheinlich wenige Weltstars, diesen Breakdown vor aller Welt. Mm. Und da hacken halt gern Leute drauf rum. Ne? Ich mein, auf dem
Breakdown immer noch?
Ja, auf dem rasierten Kopf, auf dem Breakdown. Ich meine, also.
Ich hätte eher gedacht, dass Leute sich darüber lustig machen, dass die Alte nicht richtig singen kann oder jetzt nicht mehr richtig tanzen kann.
Das kommt ja dazu.
Lip-Sync-Maus, so das. Ach so, das, okay. Und es gibt ja tatsächlich ein Free Britney, Hashtag Free Britney Movement. Ich habe das am Anfang sehr belächelt und dann hast du mir irgendwann gesagt, dass du das unterstützt und dann habe ich es immer noch doof gefunden, bis ich dann irgendwann, bis du mir gesagt hast, dass Cher darüber getweetet hat und dann war es für mich quasi als Realität anerkannt. Fakt, genau. Ich brauche keine Details, es ist Fakt. Ja, aber tatsächlich scheint das ja zumindest einen sehr großen Wahrheitsanteil zu haben, was damit. Erklär das mal, was das ist, Free Britney.
Ich glaube, das ging letztes Jahr los, dieses ganze Free Britney Movement, als kurz nachdem ihre Domination-Show in Vegas abgesagt worden ist. Also sie war ja geplant, dass sie wieder nach Vegas geht mit ihrer zweiten Show und die wurde dann unter so ganz windigen Umständen abgesagt. Britney selber hat gepostet, dass ihr Vater halt sehr krank ist und danach war sie weg vom Fenster. Danach hat man sie irgendwie ganz, ganz, ganz lange nicht gesehen. Und dann,
also richtig vom Erdboden verschluckt
tatsächlich,
quasi.
Ja. Sie war damit weg. Man hat sie nicht gesehen. Irgendwie, normalerweise Paparazzi sehen sie ja immer irgendwo. Und dann kamen irgendwelche Britney-Fans in den USA, in L.A. halt auf die Idee, so, wo ist Britney?
Mhm.
Und dann wurde sie wohl Tage später, also nagel mich nicht auf die Timeline jetzt fest, dann wurde sie wohl irgendwie Tage später gesehen, wie sie aus irgendeiner Mental Facility rauskommt, völlig furchtbar aussieht. Das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, bis zu dem Punkt, an dem Britney tatsächlich vor Gericht eingeladen worden ist, weil Fans tatsächlich protestiert haben, wo ist sie, wo ist sie? Mhm. Und dann wurde diese Vormundschaft wieder aufgerollt.
Also ihr Vater hat die Vormundschaft
über sie. Ihr Vater hat die Vormundschaft seit 2008. Ihr Vater und ihr Manager oder ihre Managerin. Mhm. Und die kümmern sich halt um alles, um ihr ganzes Estate, um ihr ganzes Geld, alles.
Und die Behauptung ist quasi, oder die Annahme des Free Britney Movements ist, dass Britney quasi durch diese Vormundschaft gefangen gehalten wird, dass man sie zwingt, Tabletten zu nehmen gegen ihren Willen, dass man sie zwingt, Jobs anzunehmen, Touren anzunehmen, Konzerte anzunehmen, um Geld zu machen als Geldesel für die Familie, für den Vater und für alle Beteiligten, aber dass sie eigentlich gar nicht mehr kann und nicht mehr will und eigentlich nicht da raus möchte, aber nicht kann, weil sie legal
gefesselt ist. Weil sie einfach diese Vormundschaft hat und quasi die ihr alles vorschreiben, was sie machen muss. Also man muss sich halt mal vorstellen, Britney darf sich keinen eigenen Anwalt nehmen. Und deswegen, also ganz viele Celebrities unter einem Share und sowas, die wissen halt irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Wenn ne, Britney will nicht so wirklich, die will da raus. Und das ist so, das ist ganz schwierig, das Thema. Ja.
Geil. Ja, Free Britney, da kann man sich einmal einlesen, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Mir tut die Frau, glaube ich, sehr leid, egal was mit ihr passiert, ob sie da jetzt gegen ihren Willen ist oder nicht. Man merkt, dass sie es einfach nicht mehr machen will. Ne, das merkt man. Sie hat keinen Bock auf die Bühne, sie hat keinen Bock auf die Show, sie hat keinen Bock auf den ganzen Zirkus mehr.
Dieses einzige Argument, warum sie das, glaube ich, alles macht, ist, es sind ihre Kinder. Weil man muss sich halt vorstellen, so als Mutter, als zweifache Mutter, so wenn dir immer über dem Kopf gehalten wird, so wenn du das nicht machst, dann haben wir die Rechte über deine Kinder, dann siehst du deine Kinder nicht mehr wieder. Ne, also ich kann mir nur vorstellen, dass dann jede Mutter machen würde. Klar. Hauptsache, sie hat ihre Kinder um sich rum.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Gut, mein Schatz, wir haben heute viel zu covern. Wir haben eine neue Folge The Diva in Me, die wir besprechen. Wir haben die allererste Folge von RuPaul's Drag Race All Stars 5, über die wir sprechen wollen. Und ich will dir natürlich so noch ein paar Fragen stellen zu deinem Werdegang und so. Wir fangen mal an mit All Stars 5. Das war ja, ich habe die erste Folge jetzt zweimal gesehen. Ich hatte tatsächlich nach dem ganzen Fracking-Skandal mit Ru so ein bisschen gar keine Lust mehr, mir das anzugucken. Ja. Das hat mir auch, also Season 12 fand ich eh relativ boring, aber da war ich dann auch, als die ganze Geschichte rauskam, wer nicht weiß, worum es da geht, kann das gerne nachlesen. RuPaul lässt Ölfirmen sehr wahrscheinlich auf seiner Ranch fracken, was halt ganz schlimm ist für die Umwelt. Und da sie sonst immer so tut, als wäre sie so wahnsinnig green und conscious und pro-love und pro-planet und all das spirituell, ja, das rückt das alles in ein bisschen anderes Licht. Das am Rande. So, und da hatte ich eigentlich keinen Bock mehr und Season 12 fand ich auch irgendwie boring. Und aber All-Stars ist halt immer so ein Fest, ne? Da muss man reingucken.
All-Stars ist echt. All-Stars ist immer, man wartet, wie viel Filler jetzt die Queens in den Lippen haben. Wer hat was machen lassen? All-Stars ist schon mal eine andere Hausnummer als jede andere Season, das stimmt schon.
Ja, und es ist ein cooler Cast. Als der Cast announced worden ist, war ich bei ein paar Leuten, wo ich gedacht habe, really? Aber es sind richtige Bomben dabei. Shekulay ist dabei, Jujubee ist dabei. Eine Menge Leute, die ich richtig toll finde. Mariah Balenciaga finde ich auch mega. Also ja, und der Einstieg war schon toll. Die Entries waren geil. Welche gab es Looks, also jetzt bei den Entries, die du richtig gut fandst?
Also mein Favorite Entrance Look war von Ongina.
Ja.
Das war ja, ich liebe ja Embellishment. Ja. Das war einfach, da war alles draufgeklebt, was man draufkleben konnte. Und ich habe so eine kleine Backstory zu Indias Look. Also Indias Look an sich hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber der war wohl an Gagas, an Lady Gagas Entrance Look aus Staffel 9 angelegt.
Ah, okay.
Die kam da ja auch in so einem schwarzen Ding rein mit so riesen Puffärmeln und mit so einem Cape hinten.
Ah, okay, gotcha.
Das war wohl so eine Gaga-Reference.
Okay, I didn't get that at all. Ja, mit India ist ja der Beef auch in die Season eingezogen. Ne? Ich muss echt sagen, man hat in der ersten Folge All Stars 5 schon mehr Beef gehabt und mehr Drama gehabt. Konflama gehabt als in der ganzen Staffel 12, genau. India, die hat Beef mit Derek Barry und insgesamt auch scheint sie nicht ein People-Pleaser zu sein. Es gibt sehr viele Leute online von den anderen Mädels, die auch gleich gesagt haben, nee, die ist scheiße und die hat mich schlecht behandelt und die ist super zickig.
Ich meine, ich hatte sie tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm, weil für mich ist sie halt leider auch kein All-Star. Ich möchte mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, nicht zu weit. Aber ich habe die Folge jetzt auch zweimal gesehen, aber sie muss doch recht ausgeteilt haben, rechts und links, gegen Drag Race, gegen die Queens. Und dann da jetzt doch wieder als All-Star da irgendwie aufzutauchen, ist schon.
Na, sie sagt ja, dass sie wohl nach ihrer Season sich von Drag verabschiedet hat, dass das eine sehr dunkle Zeit für sie war, dass sie da auch viel Hate geteilt hat, einfach weil sie selber in einem Dark Place war und so. Und das sind Sachen, die kann ich verstehen. Ne? Also ich habe auch schon deutlich mich kacke verhalten, weil ich einfach selber ja nicht gut drauf war zu dem Zeitpunkt oder in der tiefen Depression gesteckt habe oder so. Also I can relate to that. Aber es scheint nicht in der Vergangenheit zu sein. Also sie, man sieht ihr auch so ein bisschen an, man merkt so ein bisschen in der Art, wie sie reagiert. Da ist noch
da ist noch viel da, noch viel, was aufgearbeitet.
Sie hat noch viel Säure in sich. Ja. Ich fand von den Entrants, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, Ongina wiederzusehen. Ich fand den Look auch geil. Ongina war halt in Season 1, ich bin ja wirklich ab der ersten Sekunde Drag Race addicted gewesen. Ich habe die Season damals gekommen, als sie rauskam, sofort, auch die erste Folge. Und es gab dann diese sehr bewegende Folge mit Ongina, wo sie sich als HIV-positiv geoutet hat, da bei Drag Race, die war die erste, die das gemacht hat, natürlich Staffel 1, hallo. Aber das war damals sehr bewegend und ich weiß, dass ich damals geheult habe, weil da war das bei mir auch noch nicht so lange her mit der Infektion und das war, I relate to her a lot. So, die Queens kommen rein, Derek Barry, ich weiß, du bist Britney-Fan, was hältst du von Derek Barry?
Ich hab ja, er ist halt eine tolle Britney, ne?
But is she really? Also ich finde... Ich fand sie als Britney sie halt überzeugender
aus, sie sieht
früher.
Halt aus wie Britney. Und
aber ich finde, sie sah aus wie Britney. Ich finde nicht, dass sie jetzt noch aussieht wie
doch,
Britney.
Doch, ich finde immer noch, die sieht ja aus wie Britney. Oder wie man, wie ich mir wahrscheinlich wünschen würde, wie Britney noch aussehen würde. Ja, ich meine, nur weil man so ein Superstan ist, muss man ja nicht alles gut finden.
Nein, true.
Ja, ich finde ihn gut. Ich finde ihn unterhaltsam. Aber ich muss halt auch leider zugeben, so im Vergleich zu dem Rest des Casts ist sie halt schon nicht so auf dem gleichen Level.
Also ja, ich will gar nichts Böses über sie sagen. Ich fand nur lustig, dass sie in ihrer Staffel irgendwie diesen Britney-Struggle hatte und dass sie mehr sein will als Britney und dass sie Britney hinter sich lassen will. Und dann kommt sie da an und sagt in ihrem Opening-Interview, ich will zeigen, dass ich mehr kann als Britney. Und als was kommt sie rein? Als Britney. Und sagt, oops, I did it again. Und du denkst dir so, girl, really? Also ja, ihre Storyline ist irgendwie so ein bisschen weird für mich. Ich kann dem nicht so ganz folgen, was sie da versucht zu tun.
Ja, ich glaube, die hat so, jede Drag Queen will jetzt ja irgendwie, sei es durch Drag Race oder auch hier in Deutschland, möchte ja so eine Brand haben. Und ja, ich glaube so, das ist halt so, ich meine, Britney ist halt ihre Brand. Ich mein,
ja, aber dann soll sie nicht reinkommen und immer sagen, sie will ihre Brand hinter sich lassen und sie dann wieder auskramen.
Ja, ich glaube, sie kann sich noch nicht so wirklich entscheiden, wie sie das möchte. Mhm. So zumindest habe ich immer das Gefühl.
Ja. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Juju wieder dabei ist. Ich liebe Juju. Ich finde, die ist einer der klügsten, lustigsten, schnellsten Queens, die sie da jemals hatten. Ich finde sie wahnsinnig entertaining. Auch wenn es ihr zu verdanken ist, dass es jetzt das Drink-Limit gibt backstage.
Ist das so?
Yeah, you don't know.
Die also Girls, ich weiß, dass da mal ein paar Queens irgendwie richtig besoffen waren, aber ich wusste nicht, dass das...
Nee, die Folge, als sie lip-sinken muss, als sie Black Velvet macht in ihrer Staffel, den Lip-Sync, wo sie ja auf der Bühne rumrutscht, der sie so geil ist. Da hat sie sich backstage so zugelötet, dass sie schlafen musste zwischendrin. Also die Producers haben sie hingelegt, sie hat, glaube ich, 2 Stunden gepennt, alle anderen mussten warten, dann haben sie ihr Kaffee gegeben, dann hat sie den Lip-Sync gemacht. Und seitdem gab es ein Drink-Limit, also ein One-Drink-Limit. Alle Girls dürfen backstage nur noch einen Drink trinken. Und nach der Mimi I'm First Shangela-Geschichte haben sie die dann runterverwässert nochmal, weil das wäre eine richtige Schlägerei. Das sehen wir ja nicht im Antakt. Also Mimi I'm First, die
ich gegen weiß, Shangela. Da muss aber richtig Pause gemacht werden, irgendwie Tage.
3 Wochen. Die haben 3 Wochen Pause gemacht, weil Wunden heilen mussten. Mimi am First hatte wohl eine Wunde im Gesicht von Shanji. Und seitdem sind die Drinks runtergewässert. Ja, also es ist Jujubi und denen zu verdanken, dass das jetzt so ist. Aber das nur am Rande und ohne Gewehr. So, und dann werden die neuen Regeln verkündet. RuPaul verkündet die neuen All-Stars-Regeln. Die alten gibt es nicht mehr. Und die neuen Regeln sind, dass RuPaul den Top der Woche bestimmt, also wer die Beste war. Und die darf selbst entscheiden, wen sie nach Hause schicken will, if she wins the Lip-Sync und alle anderen voten. Die anderen müssen abstimmen, welche die Schwächste war. Der Name wird dann versteckt und dann kommt ein Lip-Sync-Assassin auf die Bühne, der vorher geheim gehalten worden ist. Und falls der gewinnt, gibt der dann den Willen der Gruppe quasi weiter und die Person wird dann eliminiert, für die Gruppe gewotet hat. Also
Demokratie.
Eine Rumocracy. Genau. Was glaubst du denn? Erste Folge war der Lip-Sync-Assassin war Evie Oddly. Was glaubst du denn, wer da noch kommt?
Oh, wer noch kommt? Oh, das ist eine gute Frage. Wen würde ich mir denn tatsächlich wünschen?
Nee, also ich glaube, was wahrscheinlich ist, sind so Leute wie Morgan McMichaels, weil die einfach, die ist ja also ihr Lip-Sync ist ja einer der Two of Hearts war das damals, glaube ich, einer der memorablesten angeblich in Drag Race History, sagte Ru. Peppermint. One of the tightest lip syncs we've ever seen. Peppermint wäre eine Option. Ich glaube Dida Ritz, weil der Natalie Cole Lip Sync damals
der war hier super.
Ist meiner Meinung nach einer der besten der frühen Staffeln. Die könnte ich mir noch vorstellen. Naja, und dann natürlich Brooklyn.
Ja, wäre nicht schlecht. Ich bin da echt überfragt jetzt, wen ich da tatsächlich irgendwie noch sehen würde. Da gibt es so viele gute, die da irgendwie in Frage kämen würden.
Ja.
Tatjana.
True.
Ja.
Cameron Michaels wahrscheinlich.
Oh ja, wenn sie Zeit hatte dafür. Vangie. In ihren Schedules.
Vangie maybe.
Vangie?
No?
Habe ich Vangie schon mal lip-syncen sehen?
Naja, bei Vegas, in der Vegas-Geschichte. Die macht halt ihr Ding. Okay, also that's going on. Und dann kommt die Reading Challenge. Und ich das, also ja, Reading, es gibt Staffeln, da ist die Reading Challenge echt super boring, aber bei All-Stars eigentlich fast nie. Weil die Girls sind gut und die wissen, wie es geht, die wissen, wie sie austeilen können. And they don't take any prisoners. Tatsächlich, ja, natürlich ist ich fand den Spruch saulustig über Jujus Klamotte am Anfang. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat. Thanks for coming and showing us your retail collection.
Ja.
Weil dafür ist sie ja bekannt, ne? Dass sie Sachen aus der Mall eigentlich trägt, Jujubee.
Aber finde ich gar nicht schlecht.
Nein.
Im Laufe der Drag Race-Geschichte hat sich das ja von normaler Klamotte, die man irgendwie so auf der Stange bekommt, dahin entwickelt, dass alles custom-made ist. Ich meine, finde ich gut. Ist mein Job. Aber warum nicht?
Ja, und es ist finanziell einfach für viele nicht stemmbar.
Ja.
Und ich glaube, wenn man es tragen kann, und Jujubee kann das tragen, die kann da drin rasend aussehen, dann ist das auch cool. Also wenn ich könnte, Girl, wenn ich von der Stange kaufen könnte, I would still totally do it.
Auf alle Fälle.
Ja, das fand ich lustig. Ich muss sagen, it was a lot of body shaming beim Reading. Also die haben über Alexis Wade haben sie sich lustig gemacht. Also es haben, ich glaube, 3 oder 4 Leute haben Wade-Jokes abbekommen. Ich bin jetzt nicht sensibel, ich finde es nicht schlimm, aber das war auch in anderen Staffeln schon mal tabu. Und jetzt haben sie es wieder ausgegraben.
Ja, ich erinnere mich da an
Ach Gott, Alexis Michelle.
Ja,
Girl.
Das,
ja Gott,
ich fand aber das jetzt nicht so lustig.
Das war ein anderes Problem. Ja, und dann ist Jujubee dran und Jujubee macht alle kaputt. Und das Mayhem-Ding war einfach so geil. Mayhem-Filler. Oh, I'm sorry. Mayhem Miller. That was good. Ja. Gut, dann kommt die Talent Show. Ich finde Talent Show geil, dass sie das jetzt machen bei All-Stars, weil man die Mädels endlich mal in dem sieht, was sie eigentlich tun auf der Bühne, nämlich in ihrem eigenen Umfeld quasi. Zumindest hatte ich das Gefühl bei der ersten All-Stars Staffel noch so, wo sie das gemacht haben. Jetzt ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass sie die Kohle nicht ausgeben wollen für lizenzierte Musik. Also ich glaube, bei, wie heißt sie, Coco Montrese war das damals das Problem, dass sie eigentlich Janet Jackson machen wollte zur All-Stars Talent Show und dann gesagt wurde von dem Producer, nö, wir haben die Kohle für die Lizenz nicht, du musst irgendwas anderes machen. Und dann hat sie diese unsägliche Tanznummer improvisiert. Und ja, wir wissen alle, was dann passiert ist. Und ich glaube, das war dieses Mal auch so, weil, also die einzige, wo ich mir nicht sicher war Shea Coulee, ob das ihr eigener Song war oder nicht, aber alle anderen hatten ihre eigene Musik dabei.
Ne? Also alle, die gesungen haben, war fast irgendwie alles eigene Original-Songs.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also das ist das. Ich fand Alexis Mateo super geil. Shay fand ich so ein bisschen boring. Mayhem, ich habe kein Wort verstanden, to be honest.
Nee. Ich glaube, wir saßen alle so gleich vorm Fernseher. So,
wir waren alle Ross Matthews, alle so. Ja, und dann kam Mariah. Ich bin gestorben bei Mariahs Performance.
Ich muss aber ehrlich sagen, Ru war ja sehr erschrocken zwischendurch.
Ja.
Und das erste Mal, als ich das geguckt habe, habe ich mir tatsächlich gedacht, ist sie jetzt so erschrocken von der Nummer an sich oder weil auf einmal Blut auf ihrer schönen Bühne ist?
Fracking!
Ja.
Fracking!
Noch mehr Pause zum Saubermachen zwischendurch.
Nein, ich glaube, nachdem Detox da mit der Glow Paint rumgespritzt hat, ist alles egal.
Stimmt.
Ja. Und es ist halt irre, dass es ausgerechnet jetzt rauskommt, zur Hochzeit der Black Lives Matter Bewegung, wo alle auf der Straße sind, wo alle sensibilisiert sind für das Thema, dass es jetzt rauskommt, ist halt irre, ne? Und das Ding ist, wann gefilmt worden? Vor 7 Monaten, 8 Monaten? It's been a long time.
Mhm. Ich glaube, letzten Sommer.
Ja, also das ist super geil, das ist eine schöne Fügung, dass das kommt. Ich fand den Text wirklich toll. Man hat nicht so richtig viel verstanden. Ich habe ihn nochmal rausgekramt. Sie hat gesagt, stains upon the walls of those who voice power and pride. Stains of those who refuse to be silenced or hide. Stains on the wall of those feared and misunderstood. Stains of those who were told who to love and how to act. Religious veils will sanctify that. Retaliation to a terror born of this nation. The stains of those who lived through segregation. Will we transcend and ascend? Will the fear and hate ever end? That's the greatest question of all. Until then, I'll continue to tell the story of the stains on the wall. Und ich fand das sehr, sehr schön. Sehr kraftvoll.
Ich fand auch, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, die hat gar nicht die Anerkennung bekommen für die Nummer, die sie eigentlich bekommen hätte müssen.
Das, für mich war das, ich habe gedacht, okay, Clara Wynn.
Ja, das ist eine Top-Nummer auf alle Fälle.
Ja. Ricky Martin hat ja auch nochmal was zu ihr gesagt und also I think he got it.
Ja.
Aber ja, die wollten, glaube ich, einfach mehr Drag und mehr Glamour und mehr.
Zumindest für die erste
Shishi,
Show.
Shishi, Fufu, Pipi.
Ja. Ricky Martin hatte auf alle Fälle Spaß. Das habe ich.
Also, oh, ich hatte auch großen Spaß, Ricky Martin anzugucken, ja, muss ich gestehen. Ich habe vergessen, wie heiß ich den finde. Meine Fresse. Ach ja, wird mir schon wieder ein bisschen.
Aber okay. Es gibt wenige Promis, bei denen ich wirklich sehe, dass die da am Judging Panel richtig, richtig Spaß haben.
Ja.
Und er war einer davon.
Ja. Und der hatte, genau, der war, he was into it. Und ja, ich habe ihm das auch geglaubt, dass er das wirklich geil fand, dass er da wirklich mitgefiebert hat.
Ja.
Ja. Gut, und dann geht's da so ein bisschen hin und her. Die meisten sind super eigentlich, muss man sagen. Dann kommt wieder Derek Barry und man muss wieder sagen, das ist auch wieder einfach good intentions, badly executed. Not good. Ich fand, seine Madonna hat geklungen, wie wenn Nadja Ginzburg Madonna
sie
macht.
Hat nichts geklungen, no, wie die wirklich sprechen. Also das, was am nächsten rankam, war natürlich Cher.
Ja, und John Rivers. Aber weil man
die
eben...
Aber die kennt man halt.
Ja. Jujubee, der Song war toll, aber ich glaube, sie hat gelip-synced zu ihrem eigenen Song. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie das getan hat.
Aber eine tolle Stimme.
Ja. Na, jetzt hat sie endlich das machen können. Sie hat ja in ihrer Staffel angekündigt, Mega. Sie kann singen und dann hat es nicht funktioniert, weil sie, because she froze. Und jetzt konnte sie endlich mal zeigen, was sie für eine tolle Stimme hat. Eben, ja. Hat sie wirklich. Ja, und dann kommt India und slays the house down. Ja,
also das war, für mich war das so eine typische Drag-Nummer. Das hatte so, für mich war das so ein Alyssa Edwards-Vibe.
Ja.
Die hätten auch irgendwie die gleiche Drag-Family sein können, dann halt nur irgendwie von der Bewegung, von dem Tanzstil her. So. Ich fand, das war entertaining.
Bitch, ich meine, die Alte kann. Ne? Und das ist, ich habe sie in ihrer Staffel nicht gemocht. Ich fand sie blöd. Ich mochte ihr Drag nicht. Ich fand, ja, das war mir alles meh. Und dann hat sie beim Season 9 Finale, das könnt ihr auf YouTube nochmal gucken, ich pack's aber auch in die Shownotes, beim Season 9 Finale hat sie das Warm-up gemacht. Und da hat sie schon so eine Nummer performt. Ich glaube, das war Category Is oder so. Ja, genau, Category Is. Und Girl, das, also ich meine, es sind die gleichen Moves, die sie jetzt gemacht hat, also viel so schnelle Kopfmovements und, aber es ist halt einfach fierce, ne? Das ist wirklich, da ist sehr viel Power drin, sehr viel Intensität, sehr viel Energie. Ja, also wirklich geil.
Also ich glaube, die entertaint auf einer Bühne auch richtig gut.
Ja. Und wie das Ganze ausgeht, das wollen wir jetzt hier nicht verraten. Wer zuerst nach Hause geht und so, dann, Spoiler Alert, das guckt ihr euch dann selber an. Aber es war eine gute Folge. Ich fühlte mich sehr entertained, ich fühlte mich gut unterhalten.
Also ich habe so das Gefühl gehabt, wenn die Girls dann am Ende für eine von den Bottom Queens wählen, das ist schon sehr auf Drama ausgelegt, weil dann ist es schon und auf Sympathie. Also das ist ja schon sehr darauf bedacht, so wer am beliebtesten ist, kommt dann ja auch irgendwie bei den Girls weiter. So würde ich das jetzt verstehen.
Naja, das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich das vorstellt, also wenn man es weiterdenkt vom Ende der Folge, diejenige, die, also A, haben ja alle abgestimmt, alle haben gewertet und India in dem Fall, die ja die Gewinnerin war, hat dann auch eine Lipstick mit einem Namen in der Titte von einer Frau, die entweder noch da ist oder nicht mehr da ist. Und auch alle, die abgestimmt haben, haben entweder gegen jemanden gestimmt, der noch da ist oder gegen jemanden, der schon weg ist. Und das summiert sich natürlich auch für den Rest der Staffel. Ne? Also die Tatsache, dass du damit leben musst, dass diese und jene dich nach Hause schicken wollte, ist eben nicht einfach mal so schnell vorbei, sondern das summiert sich und summiert sich und summiert sich. Und das ist natürlich Zündstoff. Ich glaube, die wollen wieder ein bisschen mehr Drama da reinkriegen.
Genau, das
meine ich.
Das ist ja auf Drama ausgelegt, dieses ganze System.
Naja, also so bis jetzt delivern sie. Es ist, ja. Ich glaube, das knallt noch gewaltig.
Ja, da gehe ich mal von aus.
Hast du denn noch einen Fashion-Look, der dir besonders gefallen hat von der Staffel insgesamt oder von der Folge insgesamt, meine ich? Abgesehen von dem Angina-Look?
Ja, ich fand ja Blairs Runway-Look ganz geil. Ihren Show-Look ganz geil. Dieses schwarze Spitze.
Mit der blauen Perücke?
Ne, die blaue Perücke ist nicht unbedingt.
Nee.
Aber der Look an sich. Diese schwarze Spitze, dieser Body.
Ich fand das, was aber Skin sein sollte, Nude Illusion sein sollte,
hell.
War zu hell. Das war zu
hell.
Weiß.
Genau,
ja, das hat
für
mich nicht funktioniert. Deswegen.
Aber so an sich, ich fand diesen Vibe davon ganz gut. Das war so, ist halt auch meine Ästhetik, so die
voll
ich habe.
Deine Ästhetik.
Das fand ich gut.
Aber ich muss sagen, das Mädchen kann malen. The girl can paint. Blair St. Clair, also beide, als sie reingekommen ist, ihr Augen-Make-up und dann eben zur Show das Augen-Make-up, das war beide Male wirklich, Ja, damit kann sie Geld verdienen.
Und bei der merkst du, dass sie echt eine Entwicklung gemacht hat. Also zu ja. Staffel 9 oder 10, ich weiß gar nicht. Zu ihrer Staffel und zu All-Stars, du siehst halt echt so, das sind zwei verschiedene Menschen. Ja. Alleine von der Ästhetik ja. her oder von dem Auftreten her.
Ja, sie hat jetzt so eine Kantigkeit bekommen, die sie vorher nicht hatte, ne? Und auch so ein Standing. Also vorher hatte ich das Gefühl, sie war ein kleiner Junge, der unsicher war und auch, also ohne das jetzt an ihre Geschichte binden zu wollen, die sie in ihrer Staffel preisgegeben hat. Sie hatte was von einem Opfer, fand ich immer. Es war immer eher passiv, sich bückend. Und das ist jetzt gar nicht mehr. Also sie steht jetzt sehr stark, sehr stolz da. Ja. Like a very proud woman.
Und sowas mag ich. Ich finde sowas, toll, wenn, ne, wenn die zumindest bei den All-Stars-Staffeln so reinkommen und sagen so, hier, so bin ich, gewachsen, ich habe mich verändert, ich bin größer geworden, ich bin älter geworden.
Und damit kommen wir zu The Diva in Me. Wir haben heute die wundervolle zweite Folge geschaut mit der großartigen Katharina, die war unser Mädel. Wie gefällt dir denn die Show bis jetzt? Du hast jetzt zwei Folgen gesehen.
Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Ich bin super unterhalten. Ich bin froh oder auch happy, dass es tatsächlich solche Formate jetzt vermehrt in Deutschland gibt, für und mit LGBT-Cast. Ich mochte die erste Folge sehr, da war mir das Mädchen super sympathisch. Katharina kommt auch super sympathisch rüber.
Ja, bei der ersten Folge war ich ja so ein bisschen, als ich mich gesehen habe, dann auch in diesem Kleid von der Seite, war ich echt so. Und wir hatten hier so eine kleine Viewing-Party bei mir zu Hause mit ein paar Leuten. Und zwei Leute links und rechts von mir in dem Moment, als das erste Bild von mir von der Seite kam, machten unabhängig voneinander so.
Ja, ich war das.
Du warst einer davon, ja. Und dann war ich like, fuck you bitches. Und diese Folge war ich sehr versöhnt mit auch meiner Figur. Das, ich meine, man sah mich meistens mit Cape, aber auch in den Szenen, wo das Cape nicht alles verdeckt hat, war es dann doch wieder besser. Und es deckt sich doch wieder mehr mit meiner Selbsteinschätzung als das, was ich in der ersten
Folge gesehen. Wir sind ja doch alle immer sehr selbstkritisch miteinander, ne? Also man ist sich ja doch selber immer der größte Kritiker. Aber man weiß halt auch immer selber so, wie man am besten aussieht, in welchem Engel man am besten aussieht und man.
Eben.
Ja.
Eben. Ich muss sagen, ich habe. Sheila ist heute nicht da. Sheila ist nämlich, die liegt im Krankenhaus. Ihr könnt alle mal auf ihr Instagram gehen und ihr ganz viel Liebe schicken. Es ist nichts Dramatisches, es wird alles wieder gut. Sie hat nur ein kleines Wehwehchen und das ist hoffentlich in ein paar Tagen ausgestanden. Aber ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ihr ganz viel Liebe schicken. Mit Katharina, ich war so ein bisschen überrascht tatsächlich, als die reinkam, weil
ich war positiv überrascht, als sie Katharina gezeigt haben, weil ich auf den ersten Blick hat sie für mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie irgendwie Hilfe bräuchte.
So überhaupt nicht.
Selbstbewusstseinsmäßig, ja. Optisch, wie auch immer. Deswegen war ich doch überrascht, dass als sie dann da irgendwie gezeigt worden ist, auch als ihre erster O-Ton kam und sie gesprochen hat, so über sich selber dachte so, ja, was ist dein Problem? Wofür brauchst du jetzt Hilfe? Ist doch alles gut.
Ja, nee, das war bei mir genauso. Ich dachte auch, mich mit ihr auseinandergesetzt und dachte die ganze Zeit, aber wo drückt es denn jetzt wirklich? Ich meine, du bist aufgeschlossen, du bist mutig, du gehst auf Leute zu, du hast Selbstbewusstsein, du reist, du bist vielseitig interessiert und dann irgendwann kam mir diese Storyline raus, dass es irgendwie auch um ihren Freund geht und dass der sich halt irgendwie ein bisschen was
Eleganteres
wünscht, ein bisschen was Biederes, glaube ich auch, und dass sie halt mit ihrer, ich glaube, recht mädchenhaften, bunten Kleidung ihm, dass ihm das irgendwie zu quietschig war und darum ging es ja dann am Ende irgendwie, ne? Dass eine Frau versuchen wollte,
ihrem Freund zu gefallen.
Ja, und das war
eben mal hart ausgedrückt.
Ja, und das war mir ganz wichtig, dass das nicht die Message ist, die sie mit nach Hause nimmt. Ne? Die kann auf Bäume klettern, die kann bunte Hosen tragen, die kann Pippi Langstrumpf sein, solange sie will. Und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich finde es, das war mein Wichtigstes in der Sendung, ihr das zu vermitteln. Girl, also wenn wir das hier machen, dann machen wir das für dich.
Ja.
Und darum geht's. Wenn du das für deinen Typen machst, dann können wir jetzt abbrechen und wir gehen alle nach Hause. That's not the tea, so, das wollte ich nicht. Und das hat ja Gott sei Dank zum Schluss funktioniert, ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie sich darauf eingelassen hat und dann auch gesagt hat, nee, okay, ich mache das jetzt für mich und ich finde das geil für mich und ich will auch das Selbstbewusstsein haben. Und das war
die Grundlagen waren ja offensichtlich schon da.
Ja. Und man hat es halt auch gesehen bei der Bühnenperformance, dass sie sich wirklich getraut hat.
Ja.
Also gerade dieses ins Mikro schreien, wenn da keine Musik ist und die Leute, ne, als wir da bei der Probe sitzen und sie brüllt da ins Mikro, das erfordert richtig viel Mut. Und also ich erlebe das so oft bei Fotoshootings, wenn du mit Modellen arbeitest und der Fotograf sagt, schrei doch mal. Und die Models sind dann immer so, da kommt nichts raus, weil die Leute sich nicht trauen, weil es ihnen das peinlich ist. Und da hat sie richtig Gas gegeben und losgelassen. Und ja, da war ich echt happy. Also ich bin super stolz auf sie und fand das echt geil am Schluss. Hat mir richtig gut
gefallen. Das war eine super Performance, vor allem auch mit dem Song, ihr Outfit. Ja. Also ihr Outfit war Bombe.
Ja, das, ja. 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 Ich habe, für mich war es ein bisschen lustig wegen des Make-ups, weil es ist natürlich ein Bühnen-Make-up gewesen. Ne? Es ist ein Make-up, das auf die Bühne gehört, da gehört ein Scheinwerfer drauf und ein bisschen Distanz auch dazu. Und dann funktioniert das super. Und als wir es dann so close-up gesehen haben, erstmal im Spiegel, habe ich gedacht, oh shit, die Leute sehen das zu Hause und denken sich, was hat die dann gemacht? Aber in dem Moment, wo sie auf der Bühne stand, hat man es gesehen, es funktioniert. Der Glitzer unter dem Auge, da fällt das Licht von oben drauf und plötzlich kriegt es so eine twisted, mysterious Dimension. Und es hat super zum Song gepasst und zu ihrer Performance und zu den Haaren. Da war ich dann echt auch versöhnt und happy.
Ja, manche Sachen sind einfach besser auf Bühnen mit Bühnenlicht.
Ja, also gerade Drag ist halt, ne? Vieles von dem, was wir machen, ist einfach für die Bühne gedacht oder für die Distanz gedacht. Oder auch, also ich habe bei der Shopping Queen gab es einen Tag, die kommt ja jetzt am Sonntag, wird die gesendet endlich, gab es einen Tag, wo sie mit uns morgens irgendwie ins Tageslicht raus wollten und im Tageslicht gedreht haben. Und ich habe dann irgendwie nach 3 Bildern habe ich gesagt, Leute, guckt uns doch mal an. So, wir schminken für dunkle Clubs, wir schminken für Kunstlicht und fürs schwummerige Licht. Wir sind keine Wesen des Tages, wir sind Wesen der Nacht, wir gehören nicht ins Tageslicht. Also ja, vieles von dem, was wir machen, ist für Bühnenlicht gedacht, für Club und taugt eben nicht fürs Tageslicht oder fürs direkte Close-Up. Mein Schatz, ich würde gerne, damit die Zuschauer, die Zuhörer ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, wo du eigentlich herkommst. Du bist gelernter Kostümbildner, ist das richtig?
Ich habe Modedesign studiert.
Modedesign hast du studiert.
Genau. Das ist halt Teil davon, ist tatsächlich Kostümgeschichte. Mhm. Und man konnte sich halt während des Studiums schon, also ich zumindest habe mich während meines Studiums schon auf Abend- und Brautmode spezialisiert, zumindest auf so auf aufwendigere Sachen.
Ja.
Also mit so T-Shirts und Sportswear und sowas, da bin ich der Falsche für. Ja. Und das hat sich dann halt so dahin entwickelt, dass ich dann tatsächlich auch so Bühnenoutfits gemacht habe, weil seit einem jungen Alter fand ich schon immer die Sachen, die Beyoncé, Britney, Gaga und sowas anhaben auf der Bühne, fand ich schon immer super. Ich weiß noch damals, mich hat dieses Phänomen des Quick Changes so mega fasziniert. Ich weiß, ich war mit 2006.
Müssen wir kurz erklären, Quick Change ist, also ja, einfach schnelles Umziehen. Manchmal ist es halt wie bei einer normalen Tour, dass du halt irgendwie nur, was weiß ich, eine Minute dazwischen hast. Und das ist für ein ganzes Outfit schon echt viel, gerade wenn man viel schwitzt und außer Atem ist. Und man muss auf den Beat in dem Song wieder draußen sein, das ist schon echt viel. Aber dann gibt es halt diese extremen Quick Changes, wo halt wirklich, es gibt so Competitions, man kann sich das auf YouTube angucken, da wedelt einer mit so einem Vorhang einmal kurz vor dir rum und der Vorhang fällt runter und das ist ein komplett anderer Look an zwei Personen.
Genau.
And that's insane.
Das ist eine Kunst für sich. Also das ist nicht nur im Musikbusiness so, Broadway.
Mhm.
Für mich jetzt das prägnanteste oder das bekannteste Beispiel ist diese Cinderella Transformation auf der Bühne.
Redest von dem Musical oder wovon redest du?
Genau. Ah, okay. Musicals, well, Broadway.
Die Frau Wildemann mag auch sehr gerne Disney,
das muss man dazu sagen. Ich mag Disney-Musicals, Popmusik, I'm your gay trash,
well,
Klischee-gay.
Ja, she is.
Nein, diese Cinderella-Transformation, ne, wenn die da in ihrem dreckigen Lumpen auf der Bühne steht, die dreht sich irgendwie dreimal im Kreis, zieht an irgendeiner Leine an ihrem Kostüm und alles fällt in sich zusammen und auf einmal steht sie in dem weißen Ballkleid auf der Bühne, was komplett glitzert.
Da gibt es diese tolle Transformation von Alexis Michelle, kennst du die?
Aus Into the Woods, da singt sie ein Lied aus Into the Woods. Und das
gleiches
packen
wir Prinzip, auch in die Shownotes.
Gleiches Prinzip. Und dann, da habe ich leider noch kein Video gesehen, nur ein illegales, die Transformation von Elsa aus Frozen vom Broadway. Da hatte die ja auch ihr normales Kleid an und irgendwie innerhalb von 1-2 Sekunden hat die auf einmal ihr Eiskleid an, komplett bedazzled in Swarovski.
Oh, wow. Okay.
Und ich denke mir so, what the fuck?
Ja, es ist so ein bisschen Magic, ne? Es ist so Magic Trick.
Wie haben sie das gemacht?
How the fuck does that work?
Ja, das ist so tatsächlich meine Welt. Also klar, Abendkleider, Brautkleider mache ich immer noch sehr gerne, aber in dem Bereich bin ich super happy. Da geht mir das Herz auf.
Du bist eine kleine Swarovski-Hure, das muss man sagen. Also wenn es nicht glitzert, hast du kein Interesse. Und ne, ist so.
Es gibt selten mal Outfits, die ich ohne Glitzer schöne finde. Aber prinzipiell mehr ist mehr. Was tatsächlich, ich meine, du kennst die Story schon zuhauf, was tatsächlich, glaube ich, auch an dem Film liegt, der mein Gehirn komplett gebrainwashed hat.
Moulin Rouge.
Habe ich 2001 gesehen, als er rauskam. Also da war ich 10, 11. Und dann war es um mich geschehen. Ich habe den Film geguckt und Kostüme, Glitzer, Pailletten, Federn, die haben gesungen. Das ist der Film, der mir immer noch am meisten bedeutet im Leben tatsächlich, weil der hat so meine, die Richtung bestimmt, in die mein Leben gegangen ist.
Ja.
Gucke ich bestimmt einmal im Monat.
Jesus Christ, wirklich?
Den kann ich mitsprechen, von Anfang bis Ende. Aber das, der Film ist an allem schuld. Dann habe ich angefangen, Kostüme zu zeichnen als Elfjähriger und im Nachhinein verstehe ich auch, warum meine Mutter doch am Anfang recht verstört war, warum ich halt Kostüme von irgendwelchen Prostituierten gezeichnet habe.
Well.
Hat sich nichts geändert.
Jetzt bist du bei dem Drag, ja eben, jetzt bist du bei uns gelandet. Mein Schatz, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Du hast ja, also du hast Modedesign studiert, das haben wir ja gerade schon besprochen, aber du bist dann auch nach Paris gegangen, hast richtig Haute Couture gelernt, ist das richtig?
Ja, kann man so sagen. Also wir mussten, wir hatten natürlich ein Auslandssemester.
Ja.
Und das mussten wir in einem Unternehmen unserer Wahl absolvieren. Hauptsache es ist im Ausland. Und ich wollte immer nach Paris. Paris ist die Heimat der Haute Couture.
Na klar, und das Moulin Rouge ist ja auch in
Paris. Das Moulin Rouge ist auch in Paris. das war aber immer mein Wunsch. Und es gab überhaupt gar keinen Plan B. Mhm. Es gab gar keine Alternative. Und ich habe dann tatsächlich einen Praktikumsplatz in Paris bekommen für mein Auslandssemester. Ich bin ja so ein Law of Attraction Mensch.
Mhm.
Deswegen, es gab keinen Plan B. Ich habe immer gesagt, ich gehe nach Paris, ich gehe nach Paris, ich gehe nach Paris. Das hätte auch nur Paris sein können, Punkt. Und dann war ich dann da, so von jetzt auf gleich irgendwie ins kalte Wasser geschmissen, weil dort im Atelier sprach natürlich keiner Englisch. Die Jungs im Büro sprachen Englisch, aber bei denen war ich halt nicht. Und dann nur so zwischen so Tanten und Onkeln halt so, die seit 30, 35 Jahren nichts anderes machen als nähen.
Viele wissen das ja nicht, dass tatsächlich die Haute Couture in Paris ist eine hohe alte Kultur, die eben wirklich von Handwerkern gemacht wird, die auch sehr gut bezahlt werden.
Da gibt es richtig harte Kriterien.
Ja, ja, und die bei Lagerfeld und so, die wurden, also bei Chanel, die wurden auch immer sehr gut bezahlt. Und es war eine aussterbende Kunst quasi, weil die halt wirklich sehr diffizile, feine Arbeiten sehr, sehr gut und eben auch lange machen müssen. Ne? Also wenn du so ein komplettes Kleid, so eine komplette Robe mit Perlen und mit kleinen Steinen besticken musst, dann musst du schon wirklich wissen, was du tust und du musst schnell arbeiten, aber eben sehr präzise.
Die Sache ist halt, was da so teuer und so besonders macht, ist, dass da alles per Hand gemacht wird.
Ja.
Jede Naht.
Ja.
Da wird
nichts mit der Maschine,
gemacht. Ja. Und das ist halt so die Sache, so warum dann so ein Kleid auch 4 Monate dauert.
Ja.
Und bis zu 500.000 kostet.
Ja.
Aber ich würde das sofort wieder machen. Das ist wirklich, wie man das aus den ganzen YouTube-Dokus, den ganzen Filmen kennt, wirklich Dachgeschoss oder Keller oder je nachdem, wo das Atelier halt ist, über mehrere Etagen. Du sitzt dann da in so einem weißen Kittel und nähst dann da in minutiöser Kleinarbeit Swarovskis auf, steckst dann da irgendwelche Sachen an der Puppe fest, dann kommen die Models rein und dann gibt es Model-Fittings, Fashion Week. Absolut surreal. Und wenn die Show dann vorbei ist, dann kamen die ganzen Promis und die ganzen Magazine und haben sich dann die ganzen Looks ausgesucht für Cannes-Filmfestspiele, für Fotoshootings. Ich habe dann 2 Kleider quer durch Paris fahren müssen für ein Fotoshooting von der Vogue. Und als ich da ankam, meinten die dann so, ja, hängen Sie im Nachbarraum, bla bla bla, wir sind gerade irgendwie hier am Machen. Und ich gehe in diesen Nachbarraum und da hing dann Chanel, Dior, Elisab und ich habe dann unsere Sachen einfach dazwischen gehangen und ich dachte mir so, ey, hier hängen Kleider, die haben 6-stellige Preise.
Wahnsinn.
Und bei Chanel sind das ja teilweise echte Diamanten, die da drauf genäht sind.
Wahnsinn, really?
Ja, bei denen ist dann die Swarovski.
They don't give a shit.
Okay. Ab und zu mal vielleicht. Aber gerade so bei diesen richtig teuren Sachen von Chanel kann das halt auch sein, dass die echte Diamanten da drauf nähen und dass da echter Schmuck draufgenäht ist mit echten Diamanten.
Crazy.
Und du denkst ja so, das ist für die völlig normal hier.
Ja.
Die schmeißen das von rechts nach links, die ziehen das in Models an und dann kommen die dann, viele Sachen zu meinem Erstaunen kamen kaputt zurück.
Naja, ich kenne das ja von Editorial Shootings. Also die Fotografen, mit denen ich, die Stylisten, mit denen ich arbeite, die geben alle 8 auf die Klamotte, aber es gibt eben auch einfach Leute, denen das scheißegal ist, die schmeißen die Sachen dahin. Model passt nicht rein, ach Gott, dann ziehen wir halt oder wir machen eine Naht auf und irgendwie tapen es hinten, das wird schon gehen. Ja, ja. Du hast tatsächlich an einem der Looks gearbeitet, die Niki Doll in der letzten Staffel anhatte, ne?
Tatsächlich, ja. Niki Doll hatte letzte Staffel, ich glaube sogar in der 2. Folge, sie hatte diese Halskrause aus.
Das sah aus wie so ein Federkragen.
Aus Aluminiumfedern. Ja. Das waren Aluminiumfedern, die wurden von einem Goldschmied wurden die gemacht. Und dann mit im Atelier wurden dann die Swarovskis draufgelötet auf wie so eine Art Schaum, Schaumteil, was vorher genäht worden ist, drauf montiert. Also teilweise bei solchen Sachen ist das fast mehr Handwerk, die du im Baumarkt irgendwie mit so Werkzeug, die du im Baumarkt irgendwie findest, als Nähen. Aber ja, das war super. Es war super schön, das zu sehen. So, ne, wenn du halt weißt, das war was, wo du dran rumgearbeitet hast, das irgendwie dann im Fernsehen zu sehen, auf dem Drag Race Laufsteg, wenn du halt weißt, so, das hat Schweiß und Blut gekostet. Und dann bin ich irgendwann bei den Drag Queens gelandet, wo ich auch super viel Spaß von habe, weil das ist so die Kombination aus beidem.
Ja.
Ne, so die Bühnenoutfits, Glitzer, Federn, Elegance, man kann Kleider machen, man kann Bodysuits machen, und da, bei euch ist ja meistens so, da gibt es kein zu viel.
Rarely.
So, selten. Rarely. Ne? Meistens bin ich ja noch derjenige, der sagen muss irgendwie so, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel.
Ja, das ist bei uns anders. Sehr lustig, wenn man unserem kreativen Prozess beiwohnt, dann ist es immer, Kevin schlägt irgendwas vor. Und ich meine, nein, nein, aber das ist doch schön. Ich habe nein gesagt. Ja. Ja, du hast mit vielen Mädels schon zusammengearbeitet in der Branche. Du hast unter anderem auch für die Gewinnerin von Queen of Drags ein paar Looks gemacht für die Show, ne?
Für Beyoncé auf alle Fälle. Ich habe ihren Promo-Look gemacht für die Show und dann ihren Red Carpet-Look für die Premiere.
Ja, da waren wir zusammen, genau.
Genau, da waren
sie
wir zusammen.
Ein wunderschönes, limettenfarbenes, sehr grelles Kleid. Nicht Limette, es war neongelb, würde ich sagen.
Neongelb, Lime Green.
Ja, es war echt richtig geil. Und dieser Stoff, wie viel Meter Stoff waren in diesem Rock?
Ja, und sie und ich sind zwei Stoffmädchen, das muss man so dazu sagen. Also wir mögen gerne irgendwie 3 Meter Schleppe, die hinter uns herzieht.
Ja.
Lass mich jetzt mal überlegen. Ich glaube, nur in ihrem Rock waren 6 oder 7 Meter Stoff.
Ja, das hat sich gelohnt. Das sah mega geil aus. Und sie kann das ja tragen. Sie hat die Hautfarbe dazu. Ich liebe ja auch Neongelb, du siehst die Handtasche da oben, du kennst die Schuhe dazu. Ja, ja, I know you know. Mit meiner Hautfarbe ist es nur ein bisschen schwierig. Ich bin zu blass dafür. Ich sehe dann immer so ein bisschen ungesund aus. Aber sie kann das mega geil machen und das sah auch wirklich geil aus. Mein Kleid hast du auch gemacht für die Premiere. Das war sehr schön. Wir sind fast zu spät gekommen und es gab fast Mord und Totschlag im Taxi auf dem Weg dahin.
Schon wieder nach dem Live-Ball.
Ja, es war fast die nächste verkackte Premiere. Zum Glück zu meinem Glück, zu unserem Pech, war kaum Presse da. Insofern hatten wir nicht so viel verpasst und wir hatten Glück, dass Jonze nochmal rauskam und dann mit uns den roten Teppich nochmal gemacht hat, sich nochmal hingestellt hat. Und dann kamen dann auch wieder die Fotografen, die hatten sich vorher nicht dafür interessiert, dass ich da stand. Insofern haben wir Gott sei Dank sehr schöne Bilder bekommen. Hey, ja. Und was erwartest du denn von der zweiten Staffel? Erstmal, was hieltst du von der ersten Staffel Queen of Drags? Wie hat dir das gefallen?
Das hat mir sehr gefallen. Ich fand halt gut, dass wir sowas zur Primetime im Fernsehen hatten, auf ProSieben. Natürlich war das zum Großteil Heidi Klum.
Ja, Heidi hat den Sendeplatz besorgt, das kann man so sagen.
Genau, weil sonst wäre das nie 20:15 gelaufen. Ich fand das super. Ich fand die Aufmachung fand ich super, das mit diesem Kabarettclub.
Mhm. Na, mein Ding war halt eher, dass ich hätte mir weniger
Drama vorher gewünscht, mehr Show.
Also Drama will ich gar nicht mal sagen, weil so viel Drama war ja nicht, aber so viel Zeit einfach im Haus zu verschwenden, damit da die Mädels beim Pinkeln und beim Kacken zu beobachten, während die sich gegenseitig mehr oder weniger schäden. Ich fand die Mädchen super, aber ich hätte halt einfach viel lieber mehr Show gesehen. Und das dann runterzukürzen auf, ich glaube, 30 Sekunden pro Nummer, ist einfach ein Unding. Und das dann bewerten zu wollen und auch für die Leute, die da waren, blöd und für uns zu Hause halt auch blöd, weil man guckt denen zu, man hat eine Beziehung zu denen aufgebaut, man möchte sehen, was die können und dann wird das halt so runtergeschnitten. Ich kann in 30 Sekunden fast nichts aufbauen auf der Bühne. Also du brauchst einen Moment, um auf der Bühne anzukommen, deine Nummer reinzukommen, die Energie richtig zu sortieren und ein Drama aufzubauen und dann kriegst du ein Finale in deiner Nummer. Ne? Also in 30 Sekunden ist das wahnsinnig schwierig zu machen. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf die 30 Sekunden fest, wer weiß, wie lange das in Wirklichkeit war, aber es war auf jeden Fall zu kurz. Und ja, ich hoffe, dass sie das in der nächsten Staffel besser machen. Da bin ich sehr gespannt.
Das ist ja auch letztendlich das, wofür sich was die Leute am Fernsehen hielt.
Ja.
Ne? Ja. So, klar, so für Reality-TV schalten wahrscheinlich viele ein.
Ja.
Aber letztendlich das, was die Art of Drag dann auch so zeigt, ist ja die Show am Ende.
Ja, und ich verstehe, dass sie nicht 10-mal 5 Minuten Nummer zeigen können, aber zumindest 2 Minuten müsste drin sein. Ne? Ich meine, bei Drag Race sind die Nummern ja auch geschnitten, aber du kriegst, die performen, glaube ich, die ganze Nummer und es wird dann am Ende zusammengeschnitten und so kriegst du halt eine ganz gute, du kriegst die Dramaturgie irgendwie besser hin, ne? Du kriegst besser mit, was die Leute wirklich machen auf der Bühne. Und von, ja, 30 Sekunden ist einfach keine Zeit. So, Bums. Hast du Casting Predictions für Queen of Drags 2?
Predictions jetzt nicht, aber ich habe Wünsche.
Also wen würdest du denn gerne sehen?
Rachel Intervention.
Ja.
Würde ich sehr gerne da sehen. Dann Danny Mafeni.
Die kenne ich nicht, wo ist die her?
Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Stuttgart.
Okay.
Das ist eine von Vavas Freunden.
Okay.
Ja, ansonsten bin ich tatsächlich gespannt, wen uns dann da ProSieben präsentiert. Mhm. Weil ich finde, das ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit, auch mal Leute irgendwie kennenzulernen, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, aufgrund von Social Media und Co. Obwohl wir ja doch alle relativ gut vernetzt sind.
Na, ich fände es halt mal spannend, wenn sie das Casting nicht über Social Media Kanäle laufen lassen, weil dann kriegst du halt automatisch auch wieder nur Mädels, die halt eh schon sehr, also A, wahrscheinlich sehr jung sind und B, sehr internetaffin. Und ich finde es halt immer spannend, also überhaupt nichts gegen Influencer-Queens, aber ich denke halt, es gibt andere Drag-Schulen, die vielleicht auf der Bühne auch mehr zu bieten haben als Influencer-Queens. Und da finde ich es halt auch ganz cool, wenn man mal diese Kanäle nicht so ausfährt, sondern vielleicht mal guckt, was man in der Clubszene findet und was man irgendwie in alternativeren Bereichen findet, weil ich glaube, das könnte das auch bereichern, dass man.
Würde ich mir wünschen. Ich weiß halt nicht, wie die Bedingungen sind. Also ich würde mir auch wünschen, wenn da irgendeine Bio-Queen mitmacht.
Absolutely.
Das fände ich super. Eine Transfrau, gerade so im Vergleich mit der Kritik, die Drag Race halt tatsächlich auch bekommt.
Absolut.
Immer. Fände ich das toll, wenn wir in unserer deutschen Version schon mehr Inclusion hätten.
Na, ich finde, der Cast kann insgesamt mehr Diversity vertragen, also in jede Richtung.
Ja.
Ja. Ja.
Ansonsten sind wir gespannt. Die Jury bleibt ja gleich. Es bleiben Heidi, Bill und Conchita.
Yes, mein Conchi-Schatz.
Finde ich auch gut.
Absolut, ich finde, die haben das auch super
gemacht. Ich glaube auch, Bill, bei manchen Sachen hatte man ja schon so den Eindruck, so der weiß jetzt gar nicht, was er da gerade sieht, als Aria da auf der Bühne gewogt hat. Und er meinte dann im Endeffekt so, ja, diese wilden Bewegungen, die du da gemacht hast, waren super interessant.
Okay.
Und du dachtest dir so,
das habe ich gar nicht mitgeschnitten, scheiße.
Das war Voging.
Ja. Yeah.
Schätzelein.
I'm so into Voging right now. Damn.
Und ja, so allgemeine Sachen, so dass er den Unterschied zwischen Prinzessin Leia und Sailor Moon nicht kennt. Aber ich bin happy, dass es eine zweite Staffel gibt. Wir gucken mal, wann die gedreht wird, wann die gesendet wird. Yeah. Weil durch Corona jetzt ist das ja alles ein bisschen
It's all up in the air.
Verschoben. Aber prinzipiell bin ich happy, dass es eine zweite Staffel gibt. Weil dass man auch so in einem Format die Chance gibt, in der zweiten Staffel zu gucken, so was können wir verbessern? Wie entwickelt sich diese Sendung überhaupt? Weil klar war die erste Staffel so ein bisschen, wir schauen.
Schatz, aber das ist die erste Staffel immer. Also
genau.
Ich bin immer mal gefragt worden, bei irgendwelchen Fernsehformaten mitzumachen. Ich habe immer gesagt, erste Staffel erstmal nicht. Bei The Diva and Me war das anders, weil ich da einfach wirklich das Konzept geil fand und weil ich die eben aus anderen Ländern schon kannte. Ne? Das Original kommt ja aus Brasilien, das heißt Drag Me as a Queen und dann gibt es The Diva in Mai, heißt das, wird es glaube ich ausgesprochen, aus Holland mit Lady Galore und mit Envy Peru. Also ich hatte schon ein Gefühl dafür, was die Show ist, aber generell, ich meine, wenn du dir RuPaul's Drag Race erste Staffel anschaust oder wenn du dir, es ist immer das Problem, erste Staffel ist halt schnell mal, da wird es ein bisschen dünn, man probiert sich noch aus, es wird noch geguckt, wie leuchten wir, wie schneiden wir, wie dramatisieren wir, wie bauen wir die Storylines auf, wie wird die Zeitverteilung und so. Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass man in der ersten Staffel sich noch findet und eben, und ich meine, am Ende des Tages, ich finde, es ist eine gute Show, ich finde es mutig, wirklich mutig, auch wenn das jetzt doof klingt, ich finde es wirklich mutig, dass ProSieben sich das getraut hat, weil das hat sich kein anderer Sender vorher getraut und viele andere Formate sind dadurch erst möglich geworden.
Ja.
Oder werden möglich gemacht, dadurch, dass ProSieben vorgegangen ist, haben andere gesagt, gut, dann trauen wir uns jetzt aber auch. Wenn die
ich
das
hoffe
machen,
sehr,
dann
dass für Staffel 2 mehr Budget da ist für die Krone am Ende. Gott, war das Ding hässlich. Tut mir leid, Jonsi.
Ich habe die gar nicht gesehen, glaube ich.
Mein Gott.
I don't remember. It was not a good crown.
Nee, sah wie ein Football-Helm.
The shade.
Yeah, I'm sorry.
Nein, das ist okay. You have, wie ein Football-Fan. Ja, gut, also an dieser Stelle, Shoutout to Queen of Drags, macht eine bessere Krone bitte das nächste Mal. Ja, und mehr Budget wünschen wir uns natürlich alle. Ich fand aber, dass die budgetmäßig, dass das ganz gut aussah. Also ich meine,
nee, Production Value war voll am Start.
Die haben Geld in die Hand genommen.
Die haben richtig Geld in die Hand genommen.
Ja.
Auch mit diesem, nicht Workroom. Workroom ist bei Drag Glam Space.
Ja.
Ja, also da bei ProSieben hat schon echt was rausgehauen. Nur nicht für die Krone.
Gut, mein Schatz. Ich danke dir, dass du da warst und ich höre euch nächste Woche wieder mit einer weiteren Episode von Tragisch, aber geil. Und es gibt, die Shopping Queen kommt ja wie gesagt an diesem Sonntag, am 14.06. wird die Shopping Queen gesendet und am 15. treffe ich mich mit der Candy Crash. Die Candy Crash, die auch bei Queen of Drags dabei war, die Gewinnerin der Herzen, war die Shoppingbegleitung von einer unserer Queens bei der Shopping Queen. Und ja, wir werden so ein bisschen Behind-the-Scenes-Tea besprechen und über Queen of Drags und über RuPaul's Drag Race, die neue Folge und there's a lot to talk about. Und an dem Tag kommt auch, am 15. kommt auch die neue The Diva in Me-Folge raus. Und zwar ist es diesmal eine super duper Promi-Spezialfolge mit unser aller Lieblings-Suffnase Claudia Obert. Und was wir mit der angestellt haben, könnt ihr euch dann angucken. Ihr findet diesen Podcast und auch den anderen vorhin schon besprochenen Too Old to Die Young Podcast mit Paul Schulz, Tatjana Berlin und meiner Wenigkeit auf Podigy, auf YouTube, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns folgen und tut das bitte. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Sag du auch nochmal.
Bye.